SWR 2, Fortsetzung folgt.
Daniel Mason, Oben in den Wäldern, Folge 5.
Wie meine Töchter aufwuchsen und welche Rolle das Paris-Urteil dabei spielte. Oder wie alles auch ganz anders hätte enden können. Wir waren stets fleißig bei der Arbeit. Mary schützte unseren Ertrag gegen Marodeure. Alice legte sorgsam die Früchte aus, damit sie keine Druckstellen bekamen. Aber im Winter gab es viele stille Stunden, in denen es nichts anderes zu tun gab, als miteinander zu singen oder zu reden. Mary und Alice wurden nicht müde davon zu hören, wie der Igel Äpfel auf seinen Stacheln transportiert und wie der Pelikan sie in seinem Kehlsack gären lässt, um seine Jungen mit Apfelwein zu füttern. Und wie oft erzählte ich ihnen die Sage vom Garten der Hera, in dem ein Baum wuchs, den die Göttin Gaia ihr zur Hochzeit geschenkt hatte. Ein Baum mit goldenen Äpfeln, bewacht von den Hesperiden und von einem hundertköpfigen Drachen, der vor den Toren des Gartens saß. Sie staunten nicht schlecht, als sie hörten, dass eine der Arbeiten des Herakles darin bestand, dort 3 Äpfel zu stehlen. Eine Leistung, die Hirschkälber bei uns jeden Tag fertigbringen. Aber ihre Lieblingsgeschichte war die vom Urteil des Paris, für die ich mir eine ganz köstliche Variante ausgedacht hatte, die ich jedem anempfehle, der saftige Sagen liebt. Anlässlich der Hochzeit von Peleus und Thetis fand ein Festmahl statt. Alle Götter und Göttinnen waren eingeladen, bis auf Eris, die Göttin der Zwietracht. Getrieben von eifersüchtigem Zorn, weil sie nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen durfte, kam sie vom Himmel herab und warf einen Apfel auf den Tisch, auf dem Thekaliste stand, der schönsten. Natürlich stritten sich Hera, Athene und Aphrodite darum, wem der Apfel gebührte, bis Zeus, der Zankerei überdrüssig, Hermes anwies, die 3 zu fesseln und ins Ida-Gebirge zu bringen, wo der Hirte Paris sein Urteil fällen sollte, wer denn nun die Schönste sei. Und Hermes tat, wie ihm geheißen. Er stellte die zänkischen Frauen vor Paris auf, gab ihm den Apfel und flüsterte ihm ins Ohr, er müsse wählen. Und dann schaute ich zwischen meinen Töchtern, als 7-jährige Kinder, später als 10-jährige Mädchen, noch später als junge Fräulein von 12, hin und her und legte in gleichem Abstand, denn ein Vater sollte keine Lieblingstochter haben, einen Osguts Wunder vor sie hin und rief, Thekaliste. Und beide streckten die Hand danach aus und riefen, ich, die Schönste, das bin ich. Aber ich nahm den Apfel immer wieder fort, so wie Paris es getan haben muss, als die Göttinnen einander fortstießen und ihm ihre Angebote unterbreiteten. Ruhm, Macht, die Hand der schönsten Frau der Welt. Wofür hat er sich entschieden? Fragte ich sie dann immer. Und so frage ich nun auch euch, die ihr dies lest. Welches der 3? Kleos, Tyrannos, Eros, würdet ihr wählen? Helena, riefen meine Töchter, denn sie kannten die Geschichte, wussten von der Entführung und dem Krieg, der darauf folgte, aber ihre Augen lachten dabei, denn sie wussten, dass die Geschichte dieses Mal einen anderen Ausgang nahm. Falsch, sagte ich, hob den Osguts Wunder auf und biss hinein. In meiner Version wählt Paris den Apfel.
Meine Rätsel. Ein weiterer Zeitvertreib, dem ich mich gerne widmete, war das Verfassen von Rätselversen. Und wie ich höre, sind einige davon in unserem Bezirk recht bekannt geworden. Da man seinen literarischen Nachlass nicht den Kindern anvertrauen darf, möchte ich hier meine Favoriten festhalten. Grünes Wams, des Wurmes Wonne, braun nach Frost und rot bei Sonne. Die Lösung? Apfel. Ein fetter roter Mann baumelt an einer Hand, wiegelt sich im Wind, der weht über das Land. Wiederum Apfel. Auge? Doch kein Kopf. Haut? Doch keine Hände. Fleisch? Doch keine Knochen. Kinder hat er erst, ist sein Leben zu Ende.
Als die Mädchen noch klein waren, mochten sie dieses Rätsel nicht so sehr. Aber bis heute ist es einer meiner persönlichen Lieblingsrätsel.
Die Lösung lautet erneut Apfel. Zu guter Letzt noch zwei, die auf den Lauf der Zeit anspielen. Weiß am Morgen, grün am Mittag, rot am Abend, braun im Tode. Und? Im März duftet er frisch, im Herbst liegt er im Gras. Kommt Väterchen Frost, füllt er uns das Glas. Apfel und Apfel. Anne und Rumbold sind der Meinung, dieses letzte Rätsel sei eher etwas für Ältere. Eine alte Apfelsage mit neuer Interpretation. Die Griechen waren nicht die einzigen, die dem Apfel eine solch sagenhafte Bedeutung andichteten. In der alten Heimat war es Brauch, dass junge Männer in den Rauhnächten in die Obstgärten gingen und Schüsseln voll Apfelwein auf die Wurzeln der Bäume gossen, um eine gute Ernte zu beschwören. Ich war stets skeptisch, was diesen Brauch anging. War mein Osgoodswunder nicht der Beweis dafür, dass es eines solchen Rituals nicht bedurfte? Mein Baum war von allein gewachsen und trug Früchte, ganz ohne dass ihm ein Zecher die Wurzeln befeuchtet hatte. Und doch erinnere ich mich genau daran, wie ich eines Tages zu meinem Baum ging und den Duft der verrottenden Äpfel roch, die unter meinen Füßen zischten. War das nicht genau dasselbe? Begoss sich der Baum nicht selbst mit Apfelwein? Haben wir unsere Riten womöglich einfach nur der Natur abgeschaut? Welch ein Opfer hast du dargebracht, mein Freund? Sollten wir nicht alle lernen, der Natur mit mehr Respekt zu begegnen, nicht indem wir Apfelwein ausgießen, sondern mit unseren Worten und Taten? Dieser zweifellos uralte Brauch hängt nach Ansicht einiger Gelehrter mit einem noch älteren Mythos zusammen, der Sage vom genannten Apfelbaummann, einem Geist, der im ältesten Baum des Obstgartens wohnt und über die Fruchtbarkeit, die Gesundheit und das allgemeine Wohlergehen seiner Bewohner wacht. Und obwohl ich nicht an den Apfelbaummann glaube, der jenen, der Apfelwein ausgießt, zu einem Goldschatz führt, denn was nützt einem Obstbauern Gold, wenn er seine Bäume hat? So bin ich doch im Großen und Ganzen zur Überzeugung gelangt, dass Mutter Natur dem, der ihr Gutes erweist, Schutz gewährt. Doch dem, der sich an ihr versündigt, aufs Heftigste die Stirn bietet. Wieso ich trotz allem beschloss, in den Krieg zu ziehen, oder eine Klage über die Kürze des Lebens eines Menschen im Vergleich zu dem seiner Bäume. Die Dämmerung naht. Obgleich der Himmel noch dunkel ist, kann ich hier im Haus bereits spüren, dass der Morgen erwacht. Ich bin gerade diese meine Aufzeichnungen durchgegangen und habe festgestellt, dass ich nirgends erwähnt habe, was mich überhaupt bewog, sie anzufertigen. Es herrscht Krieg, und ich hatte geglaubt, ich hätte damit ein für allemal abgeschlossen. Aber wenn ich auf diesen Seiten mit keinem Wort die Politik erwähne, weder Rechtsakte noch Daten noch Verträge, dann bloß deshalb, weil dies die Geschichte der Bäume ist, nicht die der Menschen. Nun, zumindest war sie das. Aber jetzt ist das Kriegsgetrommel so laut geworden, dass ich es sogar hier hören kann, tief in meinen Wäldern. Auf dem Markt werden die Rufe der Apfelhändler von widerstreitenden politischen Tiraden übertönt. Milizen führen Schießübungen durch. Und obwohl der Krieg weit entfernt ist, scheint man ihn unbedingt hier in diese friedlichen Hügel bringen zu wollen. Wenn man mich fragt, auf wessen Seite ich stehe, bekenne ich mich zu Osgoodswunder. Wo man früher einen alten Mann wie mich als senil verlacht hätte, fragt man mich nun nach meiner politischen Haltung. Was soll ich darauf antworten? Allein vom Blut her bin ich verdächtig. Selbst wenn ich vorgeben würde, Sympathien für die Rebellen zu hegen, gibt es einfach zu viele Zeitgenossen, die um die englischen Wurzeln der Familie Osgood wissen. Als mein Bruder die Straße heraufgeritten kam und mir die Einberufung brachte, die mir mein altes Bataillon versprach, ging ich in den Garten, um meinen alten Baum um Rat zu fragen. Ein Viertel meines Lebens habe ich hier geschuftet. Noch erhebt mein Baum sein blühendes Haupt über seinen Kindern, doch auch jene sind bereits groß genug, um mir Schatten zu spenden. Wie sehr wünschte ich, ich wäre schon früher hergekommen. Dann hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte meinen Obstgarten weiter wachsen sehen können, hätte zugeschaut, wie meine Bäume ihre Zweige verflechten. Ich hätte neue Sorten für mich entdecken und sie mit meinen alten kreuzen können. Ich hätte herausfinden können, ob diese Erde noch weitere Wunder hervorzubringen vermag. Und doch weiß ich, dass mein Werk hier getan ist. Ich habe meinen Platz in der Welt gefunden, habe ein Haus gebaut und einen Garten angepflanzt. Beides gedeiht prächtig. Ich habe meinen Samen gesät, nun muss ich ihn verteidigen. Ich traue dem Pöbel nicht, der meint, das Land gehöre ihm und nicht umgekehrt. Auch die Indianer fürchten sich vor der Revolution. Wie sie habe auch ich mit ansehen müssen, wie Soldaten ganze Landstriche plündern, als wären sie Heuschrecken im Getreidefeld. Wie sie setze ich auf unseren König. Heute marschieren wir gen Osten, um bei Albany die Gegend auszukundschaften. Rumbold wird mich wie immer mit wachem Auge begleiten. Mit etwas Glück werde ich zu Weihnachten wieder daheim sein und nicht auch noch das Frühjahr verpassen. Doch falls ich nicht heimkehre, Alice, Mary, denkt stets daran. Osgoods Wunder ist ein Essapfel, verarbeitet ihn niemals zu Most, schützt ihn vor dem Seidenschwanz wie vor dem Wurm und beschneidet die Bäume nicht zu arg, selbst wenn sie unansehnlich werden. Mein Testament ist ganz simpel. Dies alles soll euch gehören, und ihr sollt es bewahren. Bald werdet ihr alt genug sein, Verehrer bei euch zu empfangen. Mögen sie eure Zuneigung zu diesem Fleckchen Erde teilen. Mary, sei nachsichtig mit den Stachelschweinen. So diebisch sie sind, auch sie sind Geschöpfe der Natur. Alice, vergiss deine Querpfeife nicht.
3. In den 41 Jahren seit dem Tod ihres Vaters hatten Alice und Mary Osgood, die die Rechte an dem in jener Gegend wohlbekannten Apfel mit dem Namen Osgoods Wunder besaßen, ein Leben geführt, das zumindest für Außenstehende den Eindruck machte, als habe sich im Laufe der Zeit nichts daran verändert. In mancher Hinsicht traf diese Einschätzung durchaus zu. Als Zwillinge und Jungfern hatten sie nur einen einzigen Geburtstag zu feiern, und ihr Hof war so abgelegen, dass sie kaum jemals zu Gesellschaften eingeladen wurden. Sie schliefen immer noch auf derselben Strohmatratze, auf der sie schon als Kinder geschlafen hatten, ließen sich jeden Morgen vom Hahnenschrei wecken, stöhnten über das, was ihnen schmerzte, Mary Nacken, Alice Rücken, schwangen sich aus dem Bett, schlüpften in Rock, Bluse und Jacke, die auf einem Stuhl neben dem Bett bereit lagen, und stiegen die Treppe hinab. Sie bewegten sich ganz leise, wie sie es seit der Kindheit gewohnt waren, obgleich da seit Jahren niemand mehr war, den sie hätten wecken können. Natürlich gab es gelegentlich Ausnahmen, wenn eine von beiden die Nacht allein verbrachte, da die andere von einem Schneesturm aufgehalten wurde. Oder wenn eine langwierige Erkrankung erst die eine, dann die andere zwang, wochenlang das Bett zu hüten. Aber solche Abweichungen waren selten. Falls das Leben, wie der Volksmund sagt, ein Lied ist, dann war das der Schwestern mehr Refrain denn Strophe. Doch hätte man behauptet, ein warmer Frühlingsmorgen, an dem man über eine mit Apfelblüten bedeckte Wiese wandelte, sei auf materielle oder spirituelle Weise irgendwie vergleichbar mit einem kalten Wintertag, an dem man Bäume beschnitt, oder einem Abend zur Erntezeit, an dem es nach Saft und Heu roch, so hätte man bloß unter Beweis gestellt, dass man weder etwas vom Landleben verstand, noch davon, dass sich innerhalb der altbekannten vier Jahreszeiten 1000 weitere verbargen. Die Zeit des Froschgesangs, die Zeit der Gewitterwolken, die Zeit des ersten Tauwetters. Ebenso hätte ein Nachbar beim Anblick der Schwestern anmerken können, dass die beiden einander so sehr ähnelten, dass es kaum nötig sei, zwischen ihnen zu unterscheiden. Aber auch das wäre ein Trugschluss gewesen. Denn Alice und Mary sahen einander zwar dermaßen ähnlich, dass sie manches Mal, wenn sie vor einen Spiegel traten oder in einen stillen Teich blickten, ihr Gegenüber unwillkürlich anlächelten. Doch im Laufe der Jahre war beiden immer mehr bewusst geworden, dass ein grundlegender Unterschied zwischen ihnen bestand, der zudem immer größer wurde.
und hätte man sie danach gefragt, was allerdings nie jemand tat, so hätten sie beide berichtet, dass ihnen dieser Unterschied an einem warmen Septembermorgen ihres 5. Jahres hier in den Wäldern aufgefallen war, als sie Seite an Seite dastanden und dem feierlichen Moment beiwohnten, als ihr Vater wie immer den ersten Apfel der Saison pflückte und ihn einen Moment lang betrachtete, um ihnen dann zuzuzwinkern und zu rufen: »Der schönsten!« Damit streckte er den Arm aus und hielt ihnen den Apfel hin. Alle wussten, was jetzt kommen musste nach dieser Anspielung auf den Mythos, den sie schon so oft gehört hatten, mit der Rachegöttin und dem Urteil des hübschen Prinzen. Sie würden wie immer um die Wette laufen, lachen, ihm den Apfel aus den Fingern reißen, er würde auf die warme Erde fallen, und beide hätten sie gewusst, dass jene, die ihn als Erste zu fassen bekam, ihn mit ihrer Schwester teilen würde. So musste es geschehen. So war es bisher jedes Mal geschehen. Auch in jenem schicksalhaften Jahr wäre es so geschehen, wenn sie nicht beide gemerkt hätten, dass sich ihr Vater nur einen Wimpernschlag lang, bis er seinen Fehler bemerkte, fast unmerklich Alice zugewandt hatte. Denn Alice war die Schönere. Dabei waren sie vollkommen gleich. Sie besaßen die gleichen blassen Augen, die gleichen rosigen Apfelbäckchen, die auch durch die sonnengebräunte Haut noch hindurchschimmerten, die gleichen Lippen, die bei ihrem Vater seltsam puppenhaft gewirkt hatten, die gleichen Locken, die sie unter der gleichen Haube versteckten, die gleichen schwieligen Hände und die gleichen muskulösen Waden. Sie waren gleich groß, groß genug, um an einen Apfel zu gelangen, den ein Hirschkalb nicht erreichen konnte, dessen Muttertier aber schon. Die Holzbohlen knarrten in der gleichen Tonlage unter ihren Füßen. Und doch wussten beide von Anfang an, noch vor dem Fehltritt ihres Vaters, dass da in Alice etwas war, von dem die Welt Notiz nahm und das Mary nicht besaß. Ob es schon von Anfang an da gewesen war? An ihre Mutter konnten sich die zwei kaum erinnern. Sie hatten nur vage Bilder im Kopf von einer siechen, hustenden Gestalt im Nachthemd. Ihre Kindermädchen waren, soweit sie sich entsinnen konnten, stets darauf bedacht gewesen, Lohn und Strafe gleichmäßig auf sie beide zu verteilen. Sie hatten ihren Vater beim Umzug in die Berge begleitet, auf der Reise von dem dortigen Leben zum hiesigen. Am ersten Morgen hatte Alice gleich nach dem Aufwachen eine Familie von Hirschen im Garten erspäht. Und Mary hatte einen Rotluchs am Apfelbaum vorbeischleichen sehen. Auch wenn es ihnen nicht bewusst war, so hatte ihr Vater manches Mal an ihrem Bett gestanden und gestaunt, dass sie sogar im selben Rhythmus atmeten und dass sich, wenn sie erwachten, 4 Augen gleichzeitig öffneten. Und doch wussten sie es. »Was für ein zauberhaftes Kind«, sagte manch ein Besucher, wenn er Alice sah, während Mary, falls man sie überhaupt zur Kenntnis nahm, als gescheit, schlau und vernünftig galt. Der Fauxpas ihres Vaters war also weniger eine Überraschung, denn eine Bestätigung. Viele Jahre lang, im Grunde für immer, plagte Alice die Erinnerung an diesen Moment und die damit verbundenen Gefühle. Freude und Liebe, gefolgt von Scham und Kummer und Sorge um ihre Schwester. Und Mary ließ sich ihrerseits viele Jahre lang, im Grunde für immer, Vorwände einfallen, um ihre Schwester vor den Spiegel zu zerren, als Teil irgendeines Spiels, um mit ihr darüber zu lachen, wie seltsam es war, dass sie einander so sehr glichen, aber auch, um sie heimlich zu betrachten. Sie sah es, und doch konnte sie es nicht sehen. Und der Gedanke schmerzte sie, dass es etwas gab, das alle anderen wahrnahmen, sie aber nicht. Aber sie merkte auch, genau wie Alice, dass die Erinnerung an den Moment schwand, sobald sie allein waren. Dann glichen sie einander wieder ganz und gar. Sie waren 4 Jahre alt, als sie in die Wälder im Norden von Massachusetts zogen. Und auch wenn sich später keine von beiden an die Reise erinnern konnte, hatten sie einander doch so oft davon erzählt, wie es gewesen war, dass sie alles genau vor sich sahen. Den Schnee, den die Hufe der Pferde aufwirbelten, den knarrenden Schlitten, den leisen Klang der Saiten des Klaviers, Sie erzählten von der Nacht, die sie in dem überfüllten Gasthaus bei Corbury Junction verbracht hatten, das später einen recht unappetitlichen Ruf erworben hatte. Von den druidischen, in weiß gehüllten Schierlingstannen, die die lange Straße von Oakfield herauf säumten. Von den abgelegenen Gehöften ihrer neuen Nachbarn, den Menschen und den Möglichkeiten, die darin wohnten. Und sie konnten sich, und in diesem Fall tatsächlich, an den Moment erinnern, als sie die Wiese erreichten. Denn Eisregen hatte jeden Grashalm mit einer glänzenden Schicht überzogen, dick wie ihre Finger. 1000 Prismen brachen das Sonnenlicht, und als sie von der Kutsche sprangen, um mit dem Pferd um die Wette zu laufen, da fühlten, hörten und sahen sie Glas zerspringen. Jahre später, nachdem sie so viele Winter hier verbracht hatten, blickten sie auf ihren Umzug in die Berge zurück und wussten, wie töricht das alles gewesen war. Über die Katastrophen, die einer solch unerfahrenen Truppe wie der ihren hätten widerfahren können, konnten sie nur den Kopf schütteln. Hatte ihr Vater sich überhaupt Gedanken darüber gemacht, wie sie die dunklen, kalten Nächte überstehen sollten, die sie gemeinsam mit Anne und Rumbold am Herd in der Küche schlafen mussten? Darüber, wie weit der Weg in die Stadt war, um Vorräte zu besorgen? Über die Wölfe, die nach einem Sturm ums Haus schlichen und heulten? Aber sie hatten kaum Bedürfnisse. Und sie hatten von nichts Angst. Der Hügel oberhalb des Hauses schien wie geschaffen für die Schlitten, die Rumbold für sie zimmerte. Und mitten auf der Wiese stand der Baum, dessen Früchte sie im vergangenen Herbst gekostet hatten, an dem Tag, als ihr Vater zurückgekehrt war, mit irrem Blick, wirrem Haar und über von Staub bedeckt. Von Anfang an hatte der Apfel ihr Leben bestimmt. Aus Albany hatte ihr Vater ein 1000 Bücher über Gartenbau mitgebracht, von Evelyns Silva bis zum pomologischen Handbuch, in dem er jeden Abend las, als wäre es die Heilige Schrift. Es sollte noch viele Jahre dauern, bis ihnen klar wurde, dass ein solches Unterfangen, von zu Hause fortzuziehen, um anderswo eine Obstplantage zu betreiben, bei Außenstehenden als exzentrisch galt. Ihnen selbst war das, auch als Erwachsene, gleichgültig. Und die Nächte, in denen sie einander laut aus Plinius vorlasen, kamen ihnen genauso normal vor wie jene, in denen sie Psalmen vertonten. Mary sang, Vater spielte Klavier, Alice Querpfeife. Sie wussten von Anfang an, welche Aufgaben sie erwarteten. Ein einzelner Baum macht noch keinen Obstgarten, hatte ihr Vater sie gewarnt, und als der 1. Februar kam, sahen sie ihm dabei zu, wie er ganz behutsam 100 Triebe von den kahlen Spitzen der Zweige des Apfelbaums schnitt und halfen ihm, sie ins Haus zu tragen. Dort hatten sie im Esszimmer und in der Stube 100 kleine Jutesäcke bereitgelegt, die mit Erde gefüllt waren, in der sich die sogenannten Unterlagen befanden. Wurzeln mit einem Stück Stamm, die er in einer Baumschule in Oakfield erstanden hatte. Ihr Vater zeigte ihnen, wie man Unterlage und Trieb so zurechtschnitt, dass sie genau aufeinander passten, und sie halfen ihm, beides zu verbinden, ihr kleines Feldlazarett, und die Bandage anschließend mit einem speziellen Veredelungswachs zu bestreichen, das aus Talg, Bienenwachs und Kolophonium bestand und an der Winterluft aushärtete.